Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um das Thema wunderbare Speisungen. So komme ich jetzt zu einem anderen Geschehen, das uns vielleicht einen weiteren Weg zum besseren Verständnis des Neuen Testamentes öffnen könnte. Es eignet sich vielleicht dazu, nicht nur andere neue Aspekte zu erkunden, sondern zeigt auch, welch unerwartete Zusammenhänge jedes Wort der Bibel mit allen anderen Worten zu einer unvorstellbaren, erstaunlichen Einheit zusammenfügen. Ich denke jetzt an die wunderbaren Speisungen. Erst der 5000 und dann, wie nur in Matthäus und Lukas erzählt, der 4000. Die der 5000 kommt in fast gleichlautenden Worten in allen vier Evangelien vor. Was bedeuten diese Speisungen und was können uns die Zahlen dort erzählen? Denn es steht in der Bibel doch kein Wort nur zufällig. Im Sinne unwichtiger Füllwörter oder nur als Überbrückung gedachter Plaudereien. Im Judentum heißt es, dass die Worte Höre Israel, Schema Israel im 5. Buch Mose 6, Vers 4 und weiter Worte, die sehr eindrucksvoll und entscheidend von der Einheit Gottes und des Herrn und von der liebenden Hingabe des Menschen an Gott sprechen, fast ausrufen, dass diese Worte genauso wichtig seien wie die Mitteilungen über die Genealogie von Esau und seinen Frauen im 1. Mose 36. Die meisten wohl würden das Aufzählen der verschiedenen Söhne Esaus von dessen verschiedenen Frauen als völlig bedeutungslos überspringen, wohl kaum je eine Predigt erwarten über die Kinder Disons waren, Hemdan, Esban, Jedran und Teran. So in 1. Mose 36, 26. Und doch sind diese Worte für das Gefüge des Weltalls unentbehrlich, wie es ja auch nicht gleichgültig ist, ob es einen Streifen eines minimalen Zehntausendstel eines Millimeters im Herzen, in der Milz, in der Gehirnrinde nun gibt oder nicht. So ist auch jeder Sekundenbruchteil im Leben wichtig. Herz und Hirn dürfen nicht auf einmal aussetzen. Es ist aber wiederum auch nicht so, dass wir alles wissen sollten, es eventuell für den Computer speichern könnten. Es geht vielmehr darum, und das lernt man im Laufe des Lebens, dass wir spüren, das Weltall hat schon sein unvorstellbar gewaltiges Gefüge. Der Körper ist ein großes Wunder, das sich immer neu zeigt. Mein Leben hat schon einen Sinn. Oder ich lebe sinnlos in der Welt und dann geht sie für mich unter. So entwickelt sich, wächst im Menschen ein Vertrauen in Gott, zumindest in eine Allmacht. Und dieses Vertrauen weiß dann von einem sinnvollen Zusammenhang, wenn auch vieles für uns noch unerklärbar ist und Zufall genannt wird. Nun, ich denke erst einmal im Zusammenhang mit den Speisungen an die Tausender, die erst fünf und dann vier sind. Und ich merke, dass diese Zahlen merkwürdig oft wiederholt werden. Als ob sich ein Modell, eine Struktur hervordrängte und uns sagen wollte, pass auf, wir sind entscheidende Momente in deinem Dasein. Und dann fällt mir auf, dass im Leben Abrahams etwas Merkwürdiges, meist Unverständliches vorkommt, nämlich der Krieg der Könige im 1. Mose 14. Und im 1. Mose 14, 9 wird explizit erzählt, dass es vier Könige gegen fünf sind. Ihre Namen werden ohne Zählung schon im Anfang genannt. Diese Konfrontation ist so wichtig, dass Abraham am Ende für die geschlagenen fünf eingreift, die Gefangenen befreit und die vier schlägt. Nach dieser Schlacht kommt Melchisedek das erste Mal in der Bibel und im Alten Testament auch das einzige Mal vor. Erst im Hebräerbrief erscheint er wieder mehrere Male. Also, die fünf siegt am Ende über die vier durch das Eingreifen Abrahams. Man denkt dann auch, wenn man das Hebräische der Bibel auch ein wenig innerlich kennt, das Innere des Wortes und sein eigenes Sehnen nach Innigkeit, dass der Dunst, Hebräisch et, von dem wir schon einige Male sprachen, als 1,4 geschrieben wird und dass die Eins dort entscheidend wichtig ist. Man sieht das im Wort Adam, 1,4,40, von dem, was die Eins weggelassen wird, nur das Wort Dam, Blut, übrig bleibt. So wie das hebräische Wort für Wahrheit, Emet, 1,40,400, zu Tod, hebräisch Met, 40,400 wird, wenn die Eins wegfällt. Und ich denke an den einen Strom, der aus dem Garten Eden fließt, sich dann aber in vier Teile teilt. Und auch an das Erzählen der Zahlen vom Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis, die in ihren Zeichen exakt die Eins und die Vier vorstellen. Ihre Wurzeln sind gemeinsam, also die Fünf, die Eins, Vier stammen aus einer Wurzel. Durch die Schlange und des Menschen Fall werden die beiden getrennt, der Baum des Lebens vorläufig unerreichbar und nur der Baum der Erkenntnis, die Vier, bleibt funktionieren. Die fünf Könige sind geschlagen, die vier Könige haben gesiegt, Gefangene und Beute gemacht. Bis Abraham kommt und die fünf, die Einheit von beiden Bäumen vom Sein und Werden, wiederherstellt. Mit 318 Mann lesen wir 1. Mose 14,14. Die Kommentare im Judentum sagen, diese 318 Mann seien der Knecht von Abraham, der Eliezer. Dieser Name geschrieben als 1, 30, 10, 70, 7, 200 ist eben genau 318. Übersetzt bedeutet dieser Name nichts anderes als mein Gott ist Hilfe, die Hilfe meines Gottes. Und ich denke jetzt weiter, dass Josef in seiner Deutung von Pharaos Traum von den Kühen und den Ähren am Ende, 1. Mose 41,34, sagt, der Pharao solle den Ertrag der fetten Jahre teilen. Vier Teile für Ägypten und ein Teil, den fünften, der aufbewahrt werden soll für die mageren Jahre. Wenn die Hebräer aus Ägypten ziehen, heißt es im 2. Mose 13,18, dass die Chamushim gingen. Dieses Wort übersetzt man im Allgemeinen sehr dürftig, eigentlich falsch. Die Übersetzer zeigten damit, dass sie vom Geheimnis nichts wussten, es auch nicht wissen konnten, weil es ihr Inneres nicht wissen wollte. Übersetzt man Chamushim zum einen mit gerüstet, zum anderen mit in Reihen zu fünf. Eigentlich meint dieses Wort, wie es in vielen Erzählungen auch mitgeteilt wird, dass von Fünfen nur einer erlöst wurde. Also ein Fünftel zog aus, die vier blieben zurück, wurden geschlagen. Ich denke hier an den Ausdruck die Quintessenz, der das Gleiche sagt. Was zurückbleibt, ist wie eine Hand ohne Daumen, ein Mensch ohne Kopf. Das Hieroglyphenzeichen der 400 ist, wie schon erwähnt, das liegende, noch nicht aufgerichtete Kreuz. Es ist die letzte Ausdrucksmöglichkeit hier. Während die 500 schon die Distanz zum Himmel durchschritten hat, so könnte man sagen, die 5 mit der Auferstehung von Christus hat dann über die 4 die Kreuzigung gesiegt. Denn gerade nach diesem Sieg kommt Melchisedek, der gerechte König, zu Abraham. Jener Melchisedek, von dem keine irdische Herkunft genannt wird und der keine irdischen Kinder hier hat. Hebräer 7, Vers 3. Schade, dass die vier, die fünf angreifen, dass der Baum der Erkenntnis, der Baum mit dem exakten Wert der vier, die Zeitlichkeit, das Äußere, sich immer trennen will von der Eins, dem Inneren, dem Geheimnis, dem Intimen, dem Verborgenen. Denn die Eins, der Baum des Lebens, ist das Sein, das ewige Sein. Und die vier als Zeitlichkeit, als das Äußere, ist das Werden, das Wachstum. Wenn sie eins wären, diese beiden, das Sein und das Werden, wäre doch der Sinn des Lebens erfüllt, herrschte doch die Freude über die große, unmögliche Überraschung. Denn dies ist die Einheit von Herr und Gott, die Einheit, die im Schema Israel, im Höre Israel, im 5. Mose 6 verkündet wird. Auch hier melden sich die beiden Zahlen. Der Name Gott, hebräisch Elohim, 1, 30, 5, 10, 40, ist eine Einheit von fünf Zeichen. Mit diesem Namen fängt die Bibel an. Die ganze Schöpfung ist von Gott, von Elohim gemacht. 1. Mose 1. Wir sahen aber schon, dass Gott auf einmal seinen Namen als Herr einführt. Das Geschaffene konnte nicht wachsen. Es fehlte noch das Wort von oben. Der Heilige Geist wurde vom Bild und Gleichnis Gottes noch nicht ersehnt. Die Welt hier im Wachstum der Zeit braucht die Liebe, die Barmherzigkeit. Und diese ist Gott im Namen Herr. Dieser Name ist das Tetragramm, sind die vier Buchstaben, die 10, 5, 6, 5, hat also vier Zeichen im Erscheinen des tiefsten Geheimnisses von Gottes Verborgenheit. Und wenn nun diese beiden eine Einheit bilden, wie im deutschen Wort Herrgott, dann sind die 5 und die 4 vereint. Dann sind das Sein und das Werden im Glauben an Gott eins. Dann ist das Gericht nur gut. Wir sehen, die Speisung der 5000 und die der 4000 gehören zusammen wie Gott und der Herr. Deshalb kommen sie auch beide vor. Es würde etwas Entscheidendes fehlen, wenn das Neue Testament nicht beide kennen würde. Der Heilige Geist vergisst nicht, was fundamental ist. Und dass es so erzählt wird, ist gerade das Zeichen, dass alles von Gott, vom Heiligen Geist ist. Menschliches Besserwissen bedeutet, wie von Adam erzählt wird, die Axt anlegen, um die gemeinsame Wurzel zu spalten. Dann kommt es zum Krieg der vier, des Werdens, des Äußeren, gegen die fünf, das Innere, das Ewige. Nur Herrschaft als Machtausübung ist die Waffe der vier. Bis die fünf sich rührt, aufsteht, geschlagen und gefangen wird. Dann kommt Abraham, der Stammvater der 42 Generationen, der 3x14 mit seinem Knecht Eliezer mit »Die Hilfe ist mein Gott« und schließlich Melchisedek am Anfang wie am Ende. Wir wollen jetzt aber auf diese beiden Speisungen zurückkommen. Es ist klar, die Menge der Menschen, die Jesus folgt, hungert, dürstet, ist müde. Und beide Male ist die Frage, wie man im Moment den Leuten helfen kann, damit sie nicht davonlaufen oder verkommen. Man befindet sich an einem öden Platz, die Nacht kommt. Die Jünger machen Jesus auf das Problem aufmerksam. Dann wird festgestellt, was im Moment an Nahrung anwesend ist. Das sind bei den 5000 nur 5 Brote und 2 Fische. Bei den 4000 sind es 7 Brote und etwas Fisch, ohne dass eine Zahl genannt wird. Die Menge wird nun mit diesem wenigen gespeist, indem Jesus sich zuerst zum Himmel wendet, die Speise segnet, das Brot bricht und es den Jüngern reicht, mit der Bitte, es an die Menge weiterzugeben. Als alle gesättigt sind, bleiben bei der Speisung der 5000 von den Überresten 12 volle Körbe, bei der Speisung der 4000 7 volle Körbe zurück. Wozu diese genauen Angaben des Wenigen, von dem ausgegangen wird und des großen Überflusses, der zurückbleibt? Und diese Zahlen werden in allen Evangelien, die das erzählen, genau wiederholt. Nun, wir haben schon gesehen, was das Verlangen nach Nahrung bedeutet. Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern wartet auf die Worte Gottes. Er wartet auf etwas, das ihm den Sinn des Lebens enthüllen könnte, den Sinn des Leids, der Krankheit, des Glücks, der Freude und vor allem des Todes und des großen Nichts. Die erste Verwirrung ist dann auch, dass man von einer magischen Vermehrung der materiellen Nahrung ausgeht. Jesus, eine Art tauglicher Techniker, ein brauchbarer Ökonom. Alles mutet man ihm zu, vor allem Zauberei, Hokuspokus. Ich denke unwillkürlich an die Vermehrung des Öls bei der Frau durch Elia in 2. Könige 4, 1-7. Oder an die im Talmud erzählte Geschichte vom Wunder mit dem Öl beim Hohepriester Matityahu, worauf das jüdische Chanukka-Fest gebaut ist. Denn es ist Jesu Hinwendung zum Vater im Himmel, das Beziehen des Brotes, der materiellen Anwesenheit hier zum Ewigen, zur Quelle. Der Segen für das Brot, der vom Wunder spricht, dass Gott Brot aus der Erde hervorkommen lässt, verbindet ebenfalls das hier Erscheinende mit der Quelle der Ewigkeit. Das Brechen des Brotes zeigt, dass man das Geheimnis der Zeit in sich selber kennt. Zeit auch in ihrer Zerteilung als Einheit von Gott. Im Segen wird der Herr mit Gott als Einheit erkannt. Nun erhalten die Jünger, die 12, dieses Brot, diese Nahrung vom Himmel, die 12 des ganzen Menschen, der ganzen Menschheit, des ganzen Weltalls. Und diese reichen das Brot weiter und dann kommt es zu denen, welche die 5 sind oder zu denen, welche die 4 sind. Das Wort 1000 lautet im Hebräischen Elef, 1, 30, 80, gleich geschrieben wie der Buchstabe 1, die Aleph, 1, 30, 80. Beide erzählen von der 1 auf allen Ebenen, denn beide sind 111. Die 1 also in den Einern, den Zehnern und den Hunderten. Das Zeichen Aleph zeigt auch eine Dreiteilung. Die Jod, der Wassertropfen, das Kind oben und die gleiche Jod, aber ungefähr im Spiegelbild unten. Und beide verbunden durch den Haken, die 6, das Zeichen des Menschen. Die Jod gehört zu den Einern, ist männlich, die Jod unten gehört zur Zukunft, wenn das Weibliche, die Welt, erlöst ist. Und die Waff, der Haken, der verbindende Mensch, ist das Heute, ist die Reihe der Zehner, das ewig fortdauernde Jetzt. So ist die 1000 der vollen Einheit gleich, der Einheit von allen drei, der Vergangenheit, der Zukunft, verbunden durch das Jetzt. Die 5000 ist also keine willkürliche Zahl. Sie ist die 5 in allen Zeiten, die ewige 5. Und so sind die 4000 die 4, wie sie immer anwesend ist, als eine Permanenz in der Welt und im Leben. Das Wort geht weiter. Jesus gibt es, nachdem er es von der Quelle im Ewigen weiß und so auch erlebt, zuerst seinen Schülern, den 12. Auch hier denke man nicht nur an die erscheinende Zahl 12, sondern mehr an die 12 der Welt, die 12 von Zeit und Raum. Und diese 12 ist die Vermischung zur Einheit von 3 und 4, also das 3 mal 4, während die 7 nur die Anwesenheit von 3 und 4 nebeneinander darstellt. In der 7 ist die 3, das Männliche, noch neben der 4, dem Weiblichen. In der 12 sind das Männliche und das Weibliche sozusagen einander verlobt, sind auf dem Weg zur Einheit der 13. Das hebräische Wort Echad, 1, erzählt in seinen Zeichen dann auch die 13, nämlich die 1, 8, 4. Jetzt können wir vielleicht verstehen, dass bei den 5000 auch 12 Körbe übrig bleiben. Für die ganze Welt der 12, für die gesamte Kreatur. Das Männliche und das Weibliche, die 3 und die 4 sind verlobt, warten auf den 13., auf die vollkommene Einheit. Das Wesentliche und das fließende Zeitliche haben sich verlobt. Sie warten auf das definitive Kommen und Sein des Messias. Und die 7 Körbe, die bei den 4000 übrig bleiben, sind dann das Sein von Ewigkeit und Zeitlichkeit nebeneinander. Man wartet auf das 8. und kann nur hoffen, dass die 3 und die 4 ineinander verschmelzen, dass die ganze Welt es in allen Zeiten und an allen Orten erfährt und erlebt. Und dass man dann vom Kommen des 13. weiß, der alles zur Einheit verbindet. Dieses 8., das nach der 3 und der 4 nebeneinander erwartet wird, ist aber auch der Anfang der Phase des Kindes. Denn so wie 3 das Männliche und 4 das Weibliche ist, so ist die 5 auch die Zahl des Kindes im Menschen. Denn tatsächlich bringt jene Zahl des Kindes die 7 von Mann und Frau zur 12 von allem. Allerdings ist hier eine Phase im Leben der Welt eingeschaltet, auch als das Geheimnis der Pythagoreer bekannt, die besagt, dass neben 3 und 4 und 5 gleich 12 auch 3 hoch 2 und 4 hoch 2 gleich 5 hoch 2 gilt, also 9 plus 16 gleich 25. Das will sagen, wenn das Männliche sich ganz kennt, alles erlebt, was es zu erleben vermag und dies auch vom Weiblichen gesagt werden kann, dann erst wäre das Kind hier durch und durch verstanden. Das Ewige, das Wesentliche in seiner Fülle bringt mit der erfüllten Zeitlichkeit dem Erscheinenden dann das volle Verständnis vom Kind als Geburt. Und zwar nicht im Sinne der biologischen kausalen Kontinuität, sondern als Erfüllung der Ewigkeit, wo der Heilige Geist die Zeit an sich, ohne das kausale Nacheinander, also als Jungfrau besucht. Ein anderer Aspekt dessen, was ich im ersten Teil besprochen habe. Nun möchte ich noch versuchen, etwas von den fünf Broten und den zwei Fischen bei den 5000 zu erzählen und von den sieben Broten und etwas Fisch bei den 4000. Ich beschreite dazu einen Pfad, der wohl bekannt ist, von den vielen aber, die den breiten Weg vorziehen, ängstlich gemieden wird. Wir erinnern uns an das hebräische Wort für Brot, Lechem, 30, 8, 40. Das ganze Wort erzählt 78 und die fünf Brote erzählen dann in ihren Zeichen die Zahl 390. Und dies ist die vom Wort gemäße Zahl des Himmels, Shamayim, 340, 10, 40. Im Verborgenen erzählt 390 also vom Himmel. Hier im Erscheinenden haben fünf Brote wohl gewiss nichts mit dem Himmel zu tun. Wer die Zeichen kennt als aus dem Nichts kommend, Anfang jedes Zeichens ist doch der Tropfen des Jod, weiß schon, dass er es nie logisch kausal verstehen kann. Wohl aber kann er vom Resultat zum Ausgangspunkt zurückschauend staunend erkennen, dass die fünf Brote, die zufällig dort da sind, vom Himmel her der Anfang einer jeden Sache hier sind. Denn Jesus kommt das Wort als zufällig im Zeitlichen empfunden im Wesen vom Himmel, wie die Taube als Heiliger Geist. Und das Erzählen der 390 ist auch Öl, Salböl, Shemen, 340, 50, wie wir schon gesehen haben. Diese fünf Brote, von denen erzählt wird, sind ja als zufälliger Überrest anwesend. Der Himmel, das Salböl des Messias, hat es hier so in jener Zahl erscheinen lassen. So ist im Zeitlichen auch immer zufällig etwas oder jemand da. Man klage da nicht, es sei zu wenig, es sei zu dumm. Gerade dieser geringe Überrest genügt zum Anfangen, wenn man nur anfängt. Gott sieht schon zu, dass alles kommt, was man braucht und noch viel, viel mehr. Dann erhält man eine erstaunliche Fülle. Alles wird gesättigt, erst einmal man selber, aber auch die ganze Welt wird satt, befriedigt. Und es bleibt für andere Zeiten, für andere Welten noch unvorstellbar viel übrig. Im ersten Fall 12 Körbe, die 3 mal 4, im zweiten Fall 7 Körbe, die 3 und 4, in beiden Fällen eine merkwürdige Begegnung des Ewigen mit dem Zeitlichen. Das Wort Fisch, hebräisch Dag, 4,3, kennen wir schon auch seinen Sinn und seine Bedeutung. Die beiden Fische im Falle der 5000 sind also die 2 mal 7. Diese 14 kennen wir auch schon aus dem Namen David, dem von Gott Geliebten. Und zugleich denken wir wieder an die 3 mal 14 in den 42 Generationen von Abraham bis Josef. Ich habe anderswo schon darauf hingewiesen, dass der Stern, den die drei Weisen aus dem Osten sahen, hebräisch Kochab ist, 20, 20, 2, also zufällig genau 42. Die zwei Fische bei den 5000 sind also wie die 14. Und etwas Fisch bei den 4000 zeigt den Weg, das Bewegen des Sternes, bis er mit den 3 mal 14 als 42 erfüllt über Bethlehem stehen bleibt. Man könnte hier vielleicht den Wahnsinn erkennen, der diesen Stern astronomisch, es muss natürlich ein sich bewegender Komet sein, feststellen will, sogar wissenschaftlich. Ebenso könnte man fragen, wo Gott genau zu platzieren sei, wo das Paradies war, wie das mit Mose im Kästchen und der Miriam hier zugegangen ist, wo doch in der ägyptischen Geschichte von einem Mann Mose überhaupt nichts bekannt ist. Nur später weiß man es eben aus der Bibel. Die sieben Brote bei den 4000 erzählen, auf dem gleichen Weg erlebt dann 7 mal 78, also 546. Und das ist gerade die Zahl, bei der nicht nur die 3 und die 4 in der 7 nebeneinander stehen, sondern auch die Vereinigung vom Namen Gottes als dem Herrn des Seins, der von sich sagt, ich bin, mit dem, der von der Welt, er ist, angesprochen wird, also in der dritten Person. In der ersten Person, wie er sich selber Ich Bin nennt, hebräisch Eje, 2. Mose 3,14, ist das Wort 1, 5, 10, 5, also 21. Und in der dritten Person, wie der Mensch, die Welt ihn kennt, ist das Wort das Tetragramm, 10, 5, 6, 5, also 26. Und eben dieser Name vom Sein ist die Einheit des Ich und des Er. Also die 21 mal 26. Und das ist die Zahl 546, von der die sieben Brote erzählen. Der Weg der 4000 erzählt das Sein des Menschen von Gott in ihm und von ihm in Gott. Es ist die Vermischung des Ich mit dem scheinbar außenstehenden Er. Entsprechend will es sagen, suche alles, was im Worte erzählt wird, einen Ausdruck findet auf deinem Weg im Leben erst einmal in dir. Deine Verborgenheit enthält schon alles vom Wort. Im Erscheinenden in der Welt und in deinem Leben erscheint auch alles nach diesem Modell des Wortes. Der Mensch, du, jeder, lebt vom Brot des Himmels, von allem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir sehen dann, dass die Jünger es auch schwer haben, dies zu verstehen. Wie sie trotz allem, was bei den Speisungen geschah, immer noch an konkrete Brote denken, wenn Jesus vom Sauerteig spricht, Matthäus 16, 7 bis 11. Sie trennen noch das Zeitliche, das Erscheinende vom Ewigen, Verborgenen. Die Vier bringt immer die Gefahr dieser Trennung mit sich. Jesus spricht dort vom Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, vor dem man sich hüten soll. Das gesäuerte Brot bläht sich auf, wächst ins Riesenhafte. Der Sauerteig gibt dem Erscheinenden, dem Zeitlichen einen derartigen Nachdruck, dass man dadurch die Einheit mit dem Ewigen, mit dem Verborgenen leicht und schnell vergisst. Das ungesäuerte Brot dagegen ist das Brot des Auszuges aus jener Knechtschaft. Auch dort soll jeder Sauerteig entfernt werden, sonst käme nicht die Erlösung aus der Knechtschaft im Zeitlichen. Verstehe also die Bedeutung des Wortes, benachdrucke nicht das aufgeblähte Erscheinende, das Äußere. Du wirst sonst niemals das Wort in seiner Ewigkeit verstehen, es wird dir sonst nie klar werden, dass Gott das Wort ist. Du wirst dich immer wieder in der Vielheit im Erscheinenden verstricken und kannst dann nicht einmal ahnen, welche Wunder dir seit jeher nah sind. Immer schon wäre die Erlösung bald, geschähe gleich. Du weißt aber nicht, dass es so ist. Du bist blind, siehst deshalb nur das Äußere. Du hast das Innere, dein echtes Heim, veräußert, verkauft. Du hast es verraten und konntest nicht einmal wissen, was du getan hast. Denn das aufgeblähte, wichtigtuerische Äußere hat dich stark beeindruckt. Soweit die Ausführungen von Friedrich Weinreb zum Thema wunderbare Speisungen. In der nächsten Episode geht es um die Begegnungen mit kranken Menschen. Soweit und bis dahin, bleibe behütet.